Ihr Armen, ich habe gesehen, es gibt noch zwei Einheiten heute Nachmittag. Okay, ich will wieder mit Lobpreis beginnen. Vielleicht kennt der ein oder andere das Lied oder auch nicht. Dann lade ich euch wieder ein, dass wir unser Herz, so wie wir es heute Morgen gehört haben, in die Gegenwart Gottes bringen, unser Herz nehmen und sagen, Herr, ich nehme mein Herz in meine Hände, ich präsentiere es vor dir, ich strecke es dir entgegen. Und Herr, ich will diese Zeit mit dir verbringen. Und auch wenn ich jetzt das Lied vielleicht nicht kenne, ich will dir Anbetung bringen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, auch für diese zwei letzten Sessions heute Nachmittag, sprich du zu uns, Herr. Komm und berühre und fasziniere du uns in Jesu Namen. Amen.
Wer tief den Blut sich beugt vor dir, wessen Hand ist vor dir wahr? Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt wird vor dir, bedeutungslos. Wer kann genug dich weisen? Wer tief genug sich beugt vor dir? Wessen Hand ist vor dir weit? Himmlische Thank you. Tag beten wir dich an. Jesus, bring unsere Herzen in den Gotteslohn. Jesus, unsere Sehnsucht gibt dir allein. Jesus, mein Leben soll für dich sein. Oh, Jesus, hier an diesem Ort suche ich dich, Gott. Ich leg alles ab, was mich ängstigt, was mich treibt. Dich an. Deine Liebe ist das, was bleibt, mein geliebter Gott, mein Bräutigam. Und ich lege meine Krone, lege meine Tag, lege meine Träume, alles, was ich darf, vor die Füße.
Last
Vater, du bist so, so gut. Du bist so gut, Gott. Du bist so voller Liebe, dein ganzes Wesen ist. Jesus, unser Herz sind gezogen zum Vater und zu dir und zum Heiligen Geist. Und Herr, ich bitte dich wieder, dass du an diesem Nachmittag, dass du die Worte, die ich versuche zu sagen, dass du die lebendig machst. Ich möchte dir zuhören, ich möchte von deinem Herzen sprechen. Ich möchte, dass Menschen berührt sind von dir, Gott. Nicht von dem, was wir hier tun primär, sondern von dem, der du bist. Offenbar uns dein Wesen heute Nacht. Danke, dass du zu uns sagst, du nimmst uns in die Arme. Danke, dass es Wahrheit ist, dass mein Leben, unser Leben verborgen ist in Christus. Unser Leben völlig eingeschlossen, umhüllt und geschützt von Jesus Christus und verborgen in dir, dem Vater. Herr, was könnte ein Mensch uns tun? Du in uns und wir in uns. Was für ein Geschenk, was für eine Geburt. Wir lieben dich, wir lieben dich. Du bist so mit uns. Komm, sprich zu uns. Vater, das Gott in mir. Amen.
Möchte heute Mittag sprechen über das Thema Intimität mit Gott. Müsst da aufpassen, das ist mein Lieblingsthema. Also da muss irgendjemand winken, wenn es zu lang wird. Aber ich habe, glaube ich, die Uhr im Blick. Wann haben wir nochmal irgendwie eine Pause?
Danach.
Trinkt ihr echt abends um 9:30 noch Kaffee? Okay, Mensch, ich habe vorhin extra auf den Plan geschaut, aber ich habe es wieder vergessen. Ich glaube, um 3 war irgendwie nochmal eine Pause vorgesehen. Echt? Aber wir sind ja in der Pfingstgemeinde. Genau, bestens. Okay, man wählt sich immer das Passende aus. Okay, ich möchte, nachdem wir gestern Abend so eine Einleitung gemacht haben in den ganzen Themenbereich Anbetung hinein, möchte ich, und wir heute Morgen das weiterverfolgt haben und auch geschaut haben, am Beispiel vor allem von König David, wie sieht es aus, was für ein Herz liebt Gott? Warum sagt Gott zu so einem Typ wie David, das ist mein Freund und ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Also ich habe euch noch nicht alles erzählt von David und das werde ich auch nicht machen, aber da gibt es schon ein paar Klöpse und ich rede nicht von Bathseba, sondern von anderen Sachen, auch nicht von Uriah. Da gibt es noch ein paar andere Klötze, wo mich total erstaunt, dass der Herr diesen Mensch seinen Freund und nach seinem Herzen nennt. Aber eben, wir haben gesehen, warum Gott es tut. Wir haben gesehen, wie Gott trotz all der Fehler von David sagen kann, das ist mein Freund. Und David darf unser Vorbild sein in der Anbetung. David darf ein Prototyp sein, auch für uns in unserer Beziehung zu Gott. Und jetzt leite ich über zu einem Thema Intimität mit Gott. Ich glaube, mittlerweile kann man das Wort Intimität im Kontext der Gottesbeziehung nehmen, benutzen. Ja, noch vor ein paar Jahren war das irgendwie auf den sexuellen Bereich zwischen zwei Menschen so fixiert oder konzentriert. Das Wort, was meine ich mit Intimität mit Gott? Ja, mit Intimität mit Gott meine ich Intimität, das wird, glaube ich, auch gleich erklärt, eine vertrauensvolle, nahe Beziehung. Hier haben wir es, Definition von Intimität kommt von dem lateinischen intimus, wörtlich, und das finde ich wunderschön, diese Beschreibung, wörtlich dem Rand einer Sache am fernsten, am weitesten innen. Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Das heißt, bei Gott brauchen wir nicht am Rand stehen. Intimität mit Gott heißt, wie Hiob gesagt hat, nachdem er durch Finsternis gegangen ist, bisher hatte ich nur vom Hörensagen von dir vernommen. Jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Intimität, also dem Rand am fernsten. Ich weiß irgendwie was über Gott. Ich weiß auch, wie ich mich verhalten soll. Ich muss kurz den Gitarrenständer wegstellen, sonst werfe ich den um. Dafür werfe ich das Mikrofon um. Daniel, zieh es von der Rechnung ab. Also einer Sache, an dem Rand einer Sache am entferntesten, nicht außerhalb des Randes, sondern wirklich innen zu sein. Und Intimität mit Gott kannst du auch umschreiben mit einer vertrauensvollen Liebesbeziehung zu Gott. Jemand, mit dem ich Intimität lebe, jetzt mal wieder weg vom körperlichen Bereich, jemand, mit dem ich Intimität lebe, ist jemand, dem ich vertraue, der vertrauenswürdig ist und dem ich mein Inneres zeige. Das zeigst du und ich, nicht jeder. Intimität herrscht in einem persönlichen Bereich, in meinem persönlichen Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter, aber keiner weiteren Person definiert ist. In diesem Bereich meines Lebens lasse ich nur besondere Personen hinein. Intimität lebe ich nicht mit jedem und du auch nicht, sondern nur mit besonderen Personen, denen ich zugestehe, ich mache mich verletzlich vor dir. Ich öffne mein Herz vor dir und du vor mir. Darum geht's, also eine intime Beziehung zu leben mit unserem Gott in größtmöglicher Vertrautheit. Für mich über die Jahre, die ich gläubig bin, habe ich festgestellt, dass die Intimität mit Gott, wie das für mich in meinem Glaubensleben, wie das Skelett meines Körpers für meinen Körper ist. Was meine ich damit? Ohne deine Knochen sind alle Organe und so weiter funktionsfähig. Ja? Alles eigentlich da, was es zum Leben braucht. Ich bin jetzt kein Mediziner, vielleicht widerspricht mir ein Mediziner da auch, aber also damit die Leber funktioniert, brauche ich, glaube ich, kein Schienbein. Aber ohne unsere Knochen sind wir unbeweglich, können nichts tun. Null. Ohne unser Skelett geht nichts. Das heißt, das Skelett, das der menschliche Körper hat, ist das Grundgerüst, um das herum und an dem alles andere festgemacht ist. Und ohne dieses Grundgerüst geht nichts. Und so möchte ich es mit der Intimität mit Gott sagen. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das die Basis ist unseres Lebens. Wir haben heute Morgen den Vers erwähnt, oder gestern Abend, weiß ich nicht mehr, das erste Gebot. Warum ist es das erste Gebot? Warum ist Gott das am wichtigsten, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und daraus unser Nächsten wie uns selbst? Warum ist Gott Liebe so wichtig? Warum ist Gott so wichtig, dass wir in Intimität mit ihm leben? Warum ist die ganze Geschichte mit Gott eine Liebesgeschichte? Gott hätte ja auch irgendwie eine militärische Geschichte schreiben können oder was auch immer. Aber ich finde es faszinierend, mit welch intimen Worten die Bibel über die Beziehung zwischen Mensch und Gott spricht. Ich nehme mal was vorweg, einen Augenblick größtmöglicher Intimität. Denk mal an die Schöpfung des Menschen. Und lasst uns da mal bildlich bleiben. Die Schöpfung des Menschen, da gibt's den, wird der Adam geschaffen vom Staub der Erde und Gott bläst den Atem des Lebens in seine Nase. Was ist das Erste, was der Adam sieht, wenn wir bei dem Bild bleiben, wenn er seine Augen aufmacht und lebend wird? Gott. Das Erste, was er sieht, ist das Angesicht Gottes hier, ganz nah bei ihm. Lass uns das mal als Bild hernehmen, ja? Auch wenn es vielleicht nicht so gewesen sein mag, aber ich glaube daran, das Erste, was Adam gesehen hat, war das faszinierende Angesicht Gottes. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir die Verse über Gottes Angesicht, mit denen in der Schrift Gottes Angesicht und das, was vor dem Angesicht Gottes passiert, beschreiben, die habe ich mir mal genau angeschaut. Faszinierend. Faszinierend, was vor dem Angesicht Gottes passiert, was, wie das Angesicht Gottes beschrieben wird. Und der Adam hat bei der Schöpfung dieses Gesicht gesehen. Das heißt, unsere Geschichte als Menschen beginnt mit größtmöglicher Intimität. Du kennst es vielleicht, mit jemand zu sprechen, der deine Grenzen überschreitet, der dir zu nahe kommt. Ja, also da kommt ja auch das Sprichwort her, komm mir nicht zu nahe. Das kennt ihr. Also wenn jemand, den ich nicht kenne, mir irgendwie so nahe kommt, dann mache ich automatisch einen Schritt zurück. Ich will nicht, dass der mir so nahe kommt. Das ist mir zu intim, zu vertraulich. Der hat da in dieser Zone nichts zu suchen. Da dürfen nur bestimmte Leute diese Nähe mit mir erleben und ich mit ihnen. Und unser Ursprung als Menschen beginnt mit dieser großen Intimität. Also meine Grundaussage heißt, Intimität mit Gott ist für unseren Glauben, was das Skelett für unseren Körper ist. Ich habe gesagt, die Menschheitsgeschichte beginnt mit Intimität und mein erster Punkt jetzt in dieser Lehreinheit zur Intimität heißt, es gibt einen Ruf von Gott nach Intimität mit uns. Also immer, Intimität ist gleich vertrauensvolle Liebesbeziehung mit Gott, Nähe, Ehrlichkeit, Transparenz, Hingabe. Erstens, Gottes Ruf nach Intimität. Die erste Frage, die Gott stellt, steht hier, 1. Mose 3,9, die ist nicht, hast du dir die Zähne geputzt, sondern wo bist du? Wo bist du? Gott drückt aus, dass er Schmerz hat über Trennung zwischen Mensch und ihm. Adam, wo bist du? Wir zwei sind in der Kühle des Morgens durch den Garten gegangen. Herrliches Bild. Die Welt war noch in Ordnung. Wir haben in einer intimen Beziehung miteinander gelebt. Du und dein Schöpfer auf du und du. Und du hast dich abgewandt. Wo bist du? Ich vermisse dich. Gottes Schmerz über Sünde, behaupte ich, kommt nicht daher, dass er sauer ist auf dich und du ihn enttäuscht hast. Gottes Schmerz über die Sünde des Menschen ist der Schmerz über die Abkehr eines Geliebten. Die Trennung des Geliebten vom Geliebten. Gott ruft nach Intimität mit uns Menschen. Wir sehen, der Mensch wird geschaffen in Intimität und Gott hat Schmerz, als der Mensch sich abwendet von ihm und seine Frage ist, wo bist du? Ich vermisse dich, wo bist du? Das erste Gebot, Matthäus 22, Vers 37, dort heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich mache nochmal einen Schritt zurück, weil ich gesehen habe, dass jemand die Stirn runzelt, zu dem Punkt vorher. Den Bibelvers, den jeder von euch kennen muss, Johannes 3, Vers 16, was steht da? Aha, okay. Also damit ist gesagt oder untermauert, was ich versucht habe zu sagen. Gottes Schmerz über Sünde ist nicht die Enttäuschung, dass du es nicht gepackt hast, sondern dass Trennung stattfindet. Also hat Gott die Welt geliebt. Gottes Motivation ist Liebe. Gott selber ist Liebe. Gottes Motivation, uns zu versöhnen. Ich meine, warum musste Jesus kommen, damit wir wieder in Gemeinschaft sein können mit Gott? Ist Liebe. Gottes Schmerz über Sünde ist die Trennung von Gemeinschaft. Jetzt zurück, Klammer zu, sehe ich noch einen Stirnrunzeln, ich gucke nicht hin. Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich habe gelernt, jetzt kommen die interessanten Irrlehren, Daniel. Ich habe gelernt, dass man bestimmte Bibelverse auf zweierlei Arten und Weisen lesen kann. Man kann also das erste Gebot folgendermaßen lesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und so weiter. Also als ein Gebot, was uns von vornherein sagt, na toll, also habt ihr schon mal versucht, jemand einfach so zu lieben? Ich schalte jetzt um und ich liebe jetzt mal den Daniel. Irgendwie. Ja, ich meine, der ist leicht zu lieben, aber auf Kommando jemanden zu lieben und dann noch mit ganzem Herzen, also da, wo es wirklich ehrlich wird. Also ich kann so tun, als ob ich einen Daniel liebe, aber ihn wirklich zu lieben, so dass mein Herz sagt, ich habe den gern, ich finde den gut, den muss ich irgendwie lieb haben, den Mann. Das ist was anderes. Also habe ich gelernt, das Gebot folgendermaßen zu lesen. Für mich ist das eine Prophetie. Gott spricht uns zu, so wie ich meinen Söhnen zusprechen kann, und wie es auch der im Laufe des Alten Testaments oder der Geschichte des Alten Testaments immer wieder den patriarchalischen Segen gab. Im Judentum ist es immer noch so, dass jeden Sabbat kommt die Familie zusammen, jeden Freitagabend, da gibt's keine Ausnahme, da kommen die, also einzelne natürlich schon, gibt's aber generell den Zustand in Israel, dass die ganzen Familien zusammenkommen. Da sind die Straßen frei, die Familien kommen zusammen und sitzen daheim und es gibt vom Vater den Segen für die Kinder. Der Vater segnet die Kinder und spricht den Kindern Absichten Gottes zu. Und so möchte ich mal, dass wir morgen können wir das wieder anders machen, aber für heute mal dieses Gebot als einen Zuspruch verstehen. Daniel, du sollst einer sein, der mich liebt von ganzem Herzen. Das spreche ich dir zu. Das ist deine Bestimmung. Das ist dein Ziel für dein Leben. Du sollst einer sein, der die Kapazität hat, mich zu lieben und so weiter und so fort. Versteht ihr den Unterschied? Keine Forderung an den Daniel, sondern ein Vertrauensvorschuss von Gott, ein Liebesgeschenk an ihn. Du sollst mir einer sein, der mich lieb hat. Ich mach's möglich, dass du mich lieb hast. Dieser, wenn wir den Vers so lesen, ja, wenn wir das so verstehen als Segen des Vaters für uns, macht das Ganze plötzlich Sinn. Nicht, dass es sonst keinen Sinn machen würde, aber es macht einen anderen Sinn. Es wird verständlich. Gott gibt uns die Möglichkeit, ihn zu lieben. Er spricht mir zu, obwohl ich manchmal denke, eigentlich habe ich Gott gar nicht lieb. Gibt er uns aber das Vermögen, ihn zu lieben. Drückt seine Sehnsucht aus nach Liebe. Ich meine, Gott sagt hier, ich will geliebt werden. Unglaublich. Gott legt Wert auf deine Liebe. Stell dir vor, Gott legt Wert auf unsere Liebe. Er ermöglicht es uns aber auch, ihn zu lieben. Gott ruft nach Intimität. Unfassbar. Ich meine, Gott, hab's gestern schon gesagt, Gott ist glücklich in sich selber. Der ist nicht schlecht gelaunt. Gott ist glücklich in sich selber. Er hat die perfekte Gemeinschaft in sich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Aber er ist so glücklich, dass er Menschen kreiert hat, um dieses Glück mit ihnen zu teilen. Und er lädt uns ein und sagt, ich möchte dich lieben. Und ich möchte von dir geliebt werden. Ich möchte von dir geliebt werden als eine freie Entscheidung. Und ich zeig dir mein Herz, um dir zu ermöglichen. Und du kannst mich lieben. So, in diese, auf diesen Schwerpunkt will ich hinaus. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der es liebt, von uns geliebt zu werden. Erstaunlich. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete, wir sind immer noch bei dem Punkt Gottes Ruf nach Intimität, und sprach: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also intimer geht's nicht. Gott will kommen und in uns wohnen. Hier gibt's wieder zwei Lesarten. Ich möchte die zwei Betonungen wieder sagen. Also, wenn du mich wirklich lieb hast, wirst du genau mein Wort halten. Oder wenn du mich liebst, wenn du die Erfahrung meiner Liebe gemacht hast und wenn du mich wieder lieben kannst, wird das automatische Resultat sein, dass du mein Wort hältst. Versteht ihr den Unterschied? Auch hier, wir können das lesen als und dann unser Versagen spüren, ja, oh Mann, also ich muss ihn lieben, ich muss sein Wort halten. Oder wir können es so lesen, wenn wir Jesus lieb haben, weil wir seine Liebe verstanden haben, dann werden wir fähig sein, sein Wort zu halten. Ganz automatisch, das sage ich jetzt bestimmt zum dritten Mal, wenn Liebe unsere Motivation ist, werden wir Dinge tun, die uns ohne Liebe wie schwere Arbeit vorkommen. Ein Liebhaber ist der beste Arbeiter, den du haben kannst, den du erleben kannst. Die Motivation Liebe ist eine Motivation, die uns Dinge tun lässt, die wir sonst nicht tun würden. Wenn wir Jesus lieben, weil wir ihn erkannt haben, wird es uns leicht fallen, Gottes Wort, Gottes Gebote zu halten. Denk mal an diesen Vers, über den wir alle schon innerlich irgendwie die Augen verdreht haben oder gedacht haben, naja, okay, Gottes Gebote sind nicht schwer, heißt es doch im Neuen Testament. Das finde ich nicht. Also ich finde die ganz schön schwer einzuhalten, Gottes Gebote. Es sei denn auf dieser Grundlage. Es sei denn, die Grundlage ist Liebe, dann sind Gottes Gebote wirklich nicht schwer. Wenn ich aber nicht auf der Grundlage von Intimität und Liebe arbeite oder versuche, die Gebote zu halten, wisst ihr, was ich werde? Gesetzlich. Furchtbar. Und Menschen, die versuchen, Gott zu gefallen, dadurch, dass sie alles richtig machen, also wieder die eigentliche Reihenfolge umdrehen, glaubt ihr, die sind attraktiv für die Leute, die noch keine Christen sind? Das sind Leute, da würde ich sagen, okay, Daniel, du bist Christ und du hast Gott und du lädst mich ein, deinem Gott zu folgen. Weißt was? Ich habe so schon genug Probleme. Das brauche ich nicht auch noch, ja, also dass ich alle Regeln irgendwie einhalten muss. Wenn ich aber sehe, der Daniel, oder mal weg vom Daniel, aber ich kenne keine anderen Namen von euch. Doch, der Rainer, vorhin hat sich, ja, der, wo ist er? Da hinten, genau, gibt es einen Rainer, das kann ich mir merken. Der Rainer ist ein Liebhaber Gottes und die Schönheit Jesu zeigt sich auf dem Gesicht derer, die Jesu Schönheit erkannt haben. Und Leute werden sagen, irgendwie hat der Rainer sowas, das ist so attraktiv, das finde ich so klasse. Also nicht attraktiv im menschlichen Sinne, sondern Aufmerksamkeit erregend, Verlangen erregend im Sinne von, das möchte ich auch gern haben. Ich glaube, wenn wir als Kirche in Deutschland, wenn wir in der Kombination von radikaler Hingabe zu Gott und dem Bewusstsein seiner Liebe und dem Genuss seiner Liebe leben würden, dann wären unsere Gottesdienste voller und viele würden sich bekehren zu Jesus. Wir dürfen lernen, in Intimität mit Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist zu leben. Hier heißt's, also Liebe ist attraktiv, finde ich. Ich lieb's, mit Leuten zusammen zu sein, deren Gott nett ist. Und ich mag's ungern, mit Leuten zusammen zu sein, die einen sündenzählenden Buchhalter Gott haben, der von oben runter guckt und sagt, Note 5, immerhin, gestern war es 6, aber immer noch 5, ja. Ich mag lieber Leute, die einen Trainer Gott haben, der am Rande ihrer Lebensaschenbahn steht und sagt, Daniel voll auf die Schnauze gefallen. Aber jetzt aufstehen, komm und du schaffst es. Und am Ende liegt der Siegeskranz für dich bereit. Lauf den Lauf, gib nicht auf. Dieser Gott ist so viel motivierender und liebenswerter als der andere Gott, beziehungsweise das falsche Bild von Gott. Leute, ich habe persönlich eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, habe es euch gestern Abend schon erzählt, dass ich ein super Arbeiter für Gott war, aber ein schlechter Liebhaber. Und es gab eine andere Zeit in meinem Leben, da bin ich wieder da reingerutscht in diese Schiene, weil ich so gern auch für Gott arbeite und das faszinierend finde. Und ich musste meinen Gott verlassen. Ich musste meinen Gott verlassen. Eigentlich war es aber ein Gottesbild, das ich verlassen habe. Ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich sagen musste, ich habe mir einen Gott gebaut. Und dem diene ich. Und ich muss diesen Gott verlassen, um zu Gott zu kommen. Und es war ziemlich schmerzhaft, wenn man schon lang mit Jesus unterwegs ist und dieses Bild gebaut hat und dann plötzlich merkt, Mensch, so wie der Mensch gebildet wurde nach Gottes Ebenbild, so habe ich mir einen Gott nach meinem Ebenbild geschaffen. Und es ist nicht der Gott der Bibel und den muss ich jetzt verlassen, aber ich bin so gewohnt, mit ihm zu leben, dann ist es schwer, den zu verlassen. Und bei mir hat sich das so angefühlt, richtig, ich habe es hinter mir gelassen und diesen Gott gesucht, von dem die Bibel spricht und von diesem Gott, der sich Vater, nach diesem Gott gesucht, der von Jesus uns beschrieben wird. Also, ich möchte sagen, Gott hat, Punkt 1, Gott hat einen Ruf nach Intimität. Gott möchte, dass wir intim, vertraut, eng mit ihm zusammenleben. Der zweite Punkt, das ist ein sehr interessanter Punkt. Zweiter Punkt, wir sind geschaffen für Intimität. Ich höre immer mal wieder in Anbetungsseminaren und so weiter hören, wir sind geschaffen, um anzubeten. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich glaube das nicht. Also für mich ist, wie ich gestern gesagt habe, Anbetung Resultat unserer Begegnung mit Gott. Aber nicht der Grund meiner Person, meines Lebens. Der Grund und die Person und die Grundbestimmung meines Lebens ist, ein Gegenüber zu sein von Gott, ein Partner zu sein von Gott, ein Sohn Gottes zu sein und zur Braut Christi zu gehören. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. So, auf was ich abheben will, ist auf dieses Wort Seele. Also wir haben vorhin das Bild vom Angesicht Gottes und dem Atem Gottes schon angesprochen. Jetzt gehen wir weiter. Der Mensch wurde also kreiert und zwar als etwas ganz Bestimmtes, nämlich als eine lebende Seele. Und dieses Wort Seele im Hebräischen Nefesh, das auf Deutsch und auch im Hebräischen hat es diese Erstbedeutung von Seele. Aber es hat auch noch legitime Verwendungen mit anderen Worten und in anderen Kontexten. Und das macht's ganz interessant. Also wir wurden geschaffen als eine lebende Seele. Und für die, die jetzt gerne in der Bibel forschen, sage ich drei Bibelstellen, wo jetzt die anderen Bedeutungen dieses Wortes, die uns ein bisschen Erleuchtung geben für das Wort Seele, aufschreiben. Sprüche 16, Vers 26. Sprüche 6, Vers 30 und Prediger 6, Vers 7. Dort begegnet uns dieses Wort Nefesh in folgenden drei Übersetzungen. Dort wird es übersetzt mit Hunger, mit Bauch und mit Begierde. Das sind legitime Übersetzungsmöglichkeiten dieses Wort Nefesh. Jetzt lasst uns mal diese drei anderen Möglichkeiten oder Kontexte unter die Seele stellen. Ich bin der Überzeugung, und ich habe euch heute Morgen von meinem Sohn Nikolas und vom Psalm 103 erzählt, ja, und habe ihm versucht, als ich ihm versucht habe, die Seele zu beschreiben. Die Seele hat Hunger, ständig. Die Seele hat Sehnsucht. Wir sind geschaffen mit einem Grundhunger, der gestillt werden muss. Jeder von uns, jeder Mensch. Es gibt einen Grundhunger, so sind wir angelegt. Es ist völlig in Ordnung. Also untergeordnet kann Nefesh auch mit Verlangen, Sehnsucht, Hunger oder Durst sogar übersetzt werden. Und so ist unsere Seele voller Verlangen, voller Sehnsucht, voller Hunger und voller Durst. Erinnert euch an, weiß nicht mehr welcher Psalm dort heißt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasser, sehnt sich meine Seele nach dir. Und andere Aussagen aus der Schrift, wo von Verlangen gesprochen. Wir sind so angelegt, wir brauchen Füllung für unsere Seele. Ich glaube, das Ziel des menschlichen Lebens ist die Vereinigung mit Gott. Ich glaube, dass wir so angelegt sind, dass das Ziel unseres Lebens nicht primär ist, Karriere zu machen und so weiter, sondern auf die Vereinigung mit Gott, auf das große Hochzeitsfest des Lammes hin angelegt ist. Das ist unser Ziel. So sind wir Menschen geschaffen, um ihm näher zu kommen und einmal ihn zu sehen, wie er ist und mit ihm zusammen zu sein. Die Braut im Hohelied, die Sulamit, Hohelied 7, Vers 11, die sagt was Interessantes. Also Hohelied finde ich super. Ja, also das lohnt sich, eine Studie mal zu machen über das Hohelied. Und dort sagt die Sulamit zwei Dinge. Sie bringt nämlich den Punkt 1 unserer aktuellen Lehre über Intimität, Gottes Ruf nach Intimität und die Berufung auf unserer Seite für ein Leben in Intimität in einem Satz unter: Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir oder gilt mir. Gottes Verlangen gilt dir. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil ich deine Kämpfe kenne und um deine Kämpfe weiß. Gottes Verlangen gilt dir, jetzt in diesem Moment, heute. Und er kennt dich ganz genau. Gottes Verlangen gilt dir. Und du gehörst deinem Geliebten. Du bist geschaffen für eine Liebesbeziehung und ich auch mit diesem lebendigen Gott. Gehen wir zum nächsten Punkt. Seid ihr noch dabei? Okay. Der nächste Punkt, faszinierend, der Bräutigam Gott. Ich liebe das, diesen Gedanken. Ich habe gestern Abend gesagt, ich weiß, uns Männern fällt es ein bisschen schwer, wenn wir uns vorstellen, in weißen Hochzeitskleidern dann irgendwann bei der großen Hochzeit antreten zu müssen. Aber das ist Gottes Gerechtigkeit. Es ist Gottes Gerechtigkeit im Hinblick auf die ganzen paulinischen Briefe, wo immer geschrieben wird, liebe Brüder. Ja. Also da haben wir einen Vorteil, aber Gott ist ja gerecht und deswegen schaut er, dass auch die Männer ein bisschen was Peinliches abkriegen. Und deswegen, lieber Mann, du gehörst auch zur Braut Jesu, kannst schon mal die Pumps deiner Frau probieren. Ja, okay, wer weiß, wie wir da gekleidet sein werden. Ja. Okay, lasst uns Hohelied 4, Vers 9 lesen. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, und hier meine Braut. Jesus nennt uns seine Braut. Weil wir jetzt stark im Hohelied sind, möchte ich für die, die gestern nicht da waren, nochmal sagen, das Hohelied ist das am meisten kommentierte Buch der ganzen Heiligen Schrift. Nicht das Johannesevangelium oder irgendein Brief, das Hohelied. Und die allermeisten Kommentatoren stimmen darüber ein, dass es eine doppelte Bedeutung hat. Die Geschichte einer wahren Liebes oder die wahre Geschichte einer Liebe zwischen dem Salomo und der Sulamit, einem König und einem Hirtenmädchen, und auf der anderen Seite aber auch ein Bild des Bräutigam Gottes und seiner Braut, also dem Volk Gottes und jetzt auch der Kirche, der Bräutigam Gott. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Im Keller bei meinen Spinnen habe ich solche Sachen gebetet. Und das ist schon komisch, ein bisschen als Mann, aber es prägt unser Leben wirklich, Gott so zu begegnen. Ich habe diese Sachen gesprochen, ich habe zu Gott gesagt, hier bin ich. Ich habe dir das Herz geraubt. Du, jetzt mal frei für hier formuliert, du siehst mich an und ein Blick aus meinen Augen hat gereicht, dass es dich umgehauen hat. Du konntest nicht anders, als mich zu erlösen und mich zu lieben. Und du bist hier und du liebst mich in diesem Augenblick. Du bist der Bräutigam und du sehnst dich danach, dass wir vereint sein werden. Du in mir, ich in dir, in Ewigkeit. Ich glaube, dass die Gebetshausbewegung, zu der unser Gebetshaus gehört und die überhaupt nicht vernetzt oder organisiert ist, da gibt es kein Dachverband oder sowas, es gibt nur immer mehr Gebetshäuser auf der ganzen Welt. Das eine, wäre jetzt ein anderes Thema, das eine der Gründe dafür, dass es Gebetshäuser gibt, das Brautparadigma ist, nämlich, dass es einen Bräutigam gibt, der vereint sein will mit seiner Braut. Mensch, ich war auch mal verlobt und du vielleicht auch. Und ich habe irgendwann geheiratet, aber die Zeit zwischen Verlobung und Heirat, die hätte nicht langsamer vergehen können, als sie vergangen ist. Da will jeder eigentlich morgen heiraten. Also ich habe meine Frau kennengelernt und ich habe ihr beim ersten Treffen, das wir zu zweit haben, habe sie gefragt, ob sie mich heiratet. Das würde ich heute keinem empfehlen, aber wir sind immer noch glücklich. War wirklich so. Und meine Frau hat dann gesagt, Halleluja, auf dich habe ich gewartet. Oder so ähnlich. Nee, hat sie nicht. Ja. Ich glaube, einer der Gründe, warum es Gebetshäuser gibt, ist, weil Gott in seiner Braut ein Rufen wecken will, damit er kommen kann. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und es gibt so wenige im Leib Christi, die zu Jesus sagen, komm. Es gibt so viele, die sagen, komm in unsere Veranstaltung. Komm in unseren Hauskreis. Mach was, Zeichen und Wunder, all diese Sachen. Und es gibt so wenige, die sagen, Bräutigam Gott, Jesus, komm wieder, wir sehnen uns nach dir, wir wollen vereint sein mit dir. Und die Schrift sagt, wer es hört, der spreche, komm. Gott sehnt sich nach diesem Kommen seiner Braut. Und in den Gebetshäusern, das finde ich echt interessant, es gibt gefährliche Aussage, die ich folgendermaßen formulieren will, ich kenne keine anderen Orte. Ich kenne, ihr vielleicht schon, ich kenne keine anderen Orte, wo es so viele liebeskranke Anbeter gibt, wie in den Gebetshäusern, die ich kenne. Wo es so viel nach diesem Gott geweint und gesehnt wird, wie in Gebetshäusern. Wo Jesus so viel hört, komm, wir sehnen uns nach dir. Wir wollen dich lieben, wir wollen mit dir zusammen sein. Diese Stadt braucht dich, komm. Wir wollen sehen, dass die ganze Stadt dich liebt, Jesus, komm. Ich kenne keine anderen Worte und ich glaube, dass Gott Gebetshäuser pflanzt, um den Ruf nach seinem Sohn und die Erfüllung der Verheißung des Hochzeitsfests oder der Tatsache des Hochzeitsfests im Leib Christi zu wecken. Dass die Braut sich verliebt in den Bräutigam. Findet ihr die christliche Braut? Rhetorische Frage, ich will keine Antwort haben. Ist genug verliebt in ihrem Bräutigam? Aber der Bräutigam ist hingerissen von uns. Lasst uns doch hingerissen sein von ihm und sagen, komm. Gott ist ein Bräutigam Gott. Das ist unfassbar. Das hätte sich niemand ausdenken können. Also so ein Gott. Der Bräutigam Gott. Im Propheten Jesaja Kapitel 62 Vers 5 heißt es, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Mensch, also ich hätte jetzt am liebsten irgendwie Anne und Peter beispielsweise, zwei Mitarbeiter aus dem Gebetshaus, da bin ich super stolz drauf, ja, die haben sich im Gebetshaus kennengelernt und jetzt haben sie geheiratet. Die zwei hätte ich jetzt gern da. Die haben geheiratet, wann war das? Im September? Ah, und die haben noch diesen verklärten Blick, wenn sie sich angucken, ja, und laufen rum wie auf Wolke 7. Und da siehst du, wie der Bräutigam sich freut über seine Braut. Und unser Jesus, Augen wie Feuer, Wenn er an dich denkt, dann schlägt sein Herz schneller im übertragenen Sinne. Dein Gott freut sich so an dir, wie der Bräutigam an der Braut. In all deiner Schwachheit, in all deinen Kämpfen, das ist ihm völlig bewusst. Ich verrate euch ein Geheimnis, meine Frau ist toll, aber nicht perfekt. Und ich habe trotzdem Freude an ihr, in ihrer Imperfektion. Ja. Ich bin dafür nicht toll, aber perfekt. Zuletzt Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. In unseren christlichen Kreisen sprechen wir über 1000 Themen, ja. Und mir tut fast, also ich bin dankbar, dass ich kein Pastor bin und mir immer überlegen muss, was predige ich bloß am nächsten Sonntag. Aber ich habe wenig Predigten gehört, vielleicht in euren Gemeinden, wo ihr herkommt. Ich habe wenig, wenn überhaupt mal eine Predigt gehört darüber, ob die Braut sich bereit macht. Und wie kann ich mich bereit machen auf das Kommen des Bräutigams? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt, aber hier heißt es, sein Weib hat sich bereit gemacht. Es gibt eine Vorbereitung vor der Hochzeit. Es gibt einen Weg bis zur Hochzeit. Das weiß jeder, der verheiratet ist. Und wir kümmern uns ganz viel in unserem Leben um viele Dinge, aber ich glaube zu wenig um Intimität mit Gott. Zu wenig um seine Bedürfnisse, was Liebe angeht. Bedürfnisse ist in Bezug auf Gott nicht das optimale Wort, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Hier sagt der Herr im letzten Buch der Bibel, Grund zur Fröhlichkeit des Jubelns und so weiter ist, wenn die Hochzeit kommt. Und dieser Gott wird eine Braut haben, die sich bereit gemacht hat. Mein Mädchen, das bete ich ziemlich oft, du bist mein Mädchen, meine Braut, und ich habe Wohlgefallen an dir und so weiter und so fort. Also lasst uns doch uns schön machen für Gott an unserem inwendigen Menschen. Ich komme zum nächsten Punkt, die Notwendigkeit von Intimität. Also wir haben Punkt 1 gehabt, Gottes Ruf nach Intimität. Punkt 2, geschaffen für Intimität. Punkt 3, der Bräutigam Gott. Punkt 4, ich glaube, Intimität mit Gott ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Einer der Verse in der Schrift, der mich erschreckt, der steht hier, Matthäus 24, 12 bis 13. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Also, Frage an euch, wer seine Bibel kennt, zu wem hat Jesus hier gesprochen? Wisst ihr das? Also wenn ich meine Bibel richtig lese, hat er zu denen gesprochen, die an ihn glauben. Erstaunlich, dass er sagt, die Liebe der meisten wird kalt werden. Ich möchte jetzt die Frage offen lassen, ob das ausschließlich nur oder überhaupt auf seine Jünger bezogen ist, aber mich erschreckt Folgendes. Ich weiß, dass die Welt immer schlimmer wird. Manchmal, also wirklich in letzter Zeit, wenn ich Nachrichten lese, habe ich schon gedacht, ich halte es nicht mehr aus in dieser Welt. Ich finde es so schrecklich, was passiert zum Teil. Ich halte es irgendwie nicht mehr aus. Das geht mir nah, das bedrückt mich. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, Mann, so viel Unrecht, so viel Unheil, so viel schlimme Sachen, die passieren. Ich verzweifle an Gott. Oder ich kann sagen, ich habe Gottes Liebe erlebt und egal, was da draußen passiert und egal, dass die Gesetzlosigkeit so zunimmt, ich will an dir festhängen. Diese Entscheidung muss ich dann treffen, zu sagen, ich verzweifle nicht, Gott ist gut, ich habe seine Liebe erfahren, seine Pläne sind einwandfrei und sind ganz klar und er wird seinen Willen umsetzen auf dieser Erde. Und die Gefahr ist, dass unsere Liebe kalt wird. Ihr kennt die Aussage aus den Sendschreiben an die sieben Gemeinden aus der Offenbarung. Ich habe Wärest du doch nur kalt oder heiß, weil du aber lau bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Ich glaube persönlich, das ist meine Überzeugung, dass die Kirche, wenn die Gerichte Gottes kommen, ich bin überzeugt, ihr wisst es ja selber, Gerichte kommen, und ich bin nicht der Meinung, vielleicht seht ihr das anders, macht nichts, ich bin nicht der Meinung, dass wir alle schon fröhlich im Himmel sind, wenn die Gerichte kommen, sondern ich glaube, dass wir da einiges mitkriegen werden, wie viel, weiß ich nicht. Aber was werden wir tun, wenn das Gericht uns auch betrifft? Werden wir Gott fluchen? Werden wir Gott verlassen? Werden wir sagen, nee, das kann Gott nicht tun, das wird Gott nicht sein. Gott wird alles aus dem Weg räumen, was seiner Liebe im Weg steht. Alles wird Gott aus dem Weg räumen, was seiner Liebe im Weg steht. Und davon sind wir vielleicht auch betroffen. Und ich bin der Überzeugung, wir werden nur durchkommen, wenn unsere Herzen brennend sind und bleiben. Wir werden nur Gott nicht verlassen, wenn Liebe in unserem Herzen lebt und brennt. Der Herr sagt, am Ende wird die Liebe der meisten Leute, der meisten ist mehr als 50%. Lasst uns anschauen. Stell dir vor, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt sind, 40 oder 30, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und stellt euch vor, von uns, die meisten, die hier sitzen, wird die Liebe kalt werden. Das ist doch eine schreckliche Vorstellung. Lasst uns doch Leute sein, die sagen, ich kultiviere diese Liebe in mir. Ich will nicht, dass die Liebe kalt wird. Ich will diesen Jesus lieben und ich will an ihm bleiben und es muss kultiviert werden. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, für die Christenheit. Nicht die super gute, korrekte biblische Lehre, das ist ganz wichtig, aber es geht nicht in erster Linie um Theologie, es geht um Beziehung. Und das trägt uns durch, die Liebe trägt uns durch. Zu wissen, dass in, was weiß ich, 2. Chroniker 7, Vers 14 steht, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und so weiter, das ist toll, wenn du das weißt, aber das bringt dich nicht durch. Zu wissen, dass irgendwo steht, Gott ist Yahweh Jireh, mein Versorger, das bringt dich nicht durch. Zu erleben, dass Gott mein Versorger ist, in Liebesbeziehung mit ihm zu leben, das bringt uns durch. Die Liebe trägt uns durch, nicht unser Wissen in unserem Kopf. Intimität, behaupte ich, ist überlebensnotwendig. Ich möchte euch ein Beispiel, wieder mal ein Bibelvers, anders betrachtet. Es wäre zu viel Text, deswegen habe ich es nicht auf der Folie. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Das ist das Gleichnis der törichten Jungfrauen. Das kennt ihr alle, ne? Hochzeit beginnt, bei dem Thema sind wir gerade gewesen. Hochzeit beginnt und da sind 10 Jungfrauen. 5 davon sind töricht, weil sie zu wenig Öl in ihren Lampen haben. 5 davon sind klug, die haben sich vorbereitet und genug Öl mitgebracht. In freikirchlich-pfingstlich-charismatischen Kontext wird das Öl in den Lampen als was ausgelegt? Keine Ahnung, wie die da drauf kommen, sage ich jetzt mal. Das muss man mir erstmal belegen. Aber sei es wie es sei, lasst uns mal eine andere Annahme treffen. Da geht es um eine Hochzeit. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass ich recht habe, ich möchte mit diesem Gleichnis etwas verdeutlichen. Es geht nicht um die korrekte Theologie an dieser Stelle, es geht darum, was zu verdeutlichen. Lass uns doch mal annehmen, dieses Öl in den Lampen, das ist unsere Liebe zu Gott. Interessanterweise ist es so, dass 5 genug dieser Liebe haben und hineinkommen zu diesem Hochzeitsfest. Und dann sagt der Herr am Ende zu denen, die zu spät kommen, nachdem sie versucht haben, von den 5 klugen Jungfrauen was zu bekommen, sagt der Herr zu denen, nein. Du kannst nicht von der Intimität, die dein Pastor mit Jesus lebt, leben. Die Beziehung, die dein Bruder oder deine Schwester im Hauskreis zu Jesus hat, wird dich nicht retten. Du musst selber eine authentische Beziehung mit ihm leben. Du musst selber in Intimität mit Gott leben. So, Und was mich ein bisschen dran zweifeln lässt, dass diese Stelle, obwohl das so weit verbreitet ist, ganz klar, oder dieser Absatz ganz klar über den Heiligen Geist spricht, ist das, was Jesus am Ende zu ihnen sagt, zu den 5 törichten Jungfrauen. Er sagt nicht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr habt zu wenig Heiligen Geist. Was sagt er zu ihnen? Ich kenne euch nicht. Kennen, jemanden kennen, heißt jemanden nah zu sein. Jemanden, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht. Aber jemanden wirklich zu kennen, heißt nah zu sein. Und Nähe ist ein Teil von Intimität. Lasst uns mal für diesen Nachmittag diesen Blickwinkel auf dieses Gleichnis haben. Okay, also nicht, wenn ich irgendwie super geistlich bin oder so und so viele Bibelverse auswendig kenne, werde ich am Ziel ankommen, sondern wenn ich ihn kenne, wenn ich ihm nahe gekommen bin, wenn ich nah mit ihm zusammengelebt habe. Was ich damit sagen und unterstreichen möchte, Intimität mit Gott ist notwendig. Und ich möchte im zweiten Teil jetzt, und dann werden wir nochmal eine kurze Pause machen, über die Gefahren eines Lebens ohne Intimität sprechen. Ich habe nur ein paar Punkte, die ich festgestellt habe in unserer Szene. Ich schließe mich mit ein. Ein Leben ohne Intimität mit Gott bewirkt erstens, dass du Mühe hast, Jesus besser kennen und lieben zu lernen. Wenn du nicht versuchst, ihm nahe zu kommen, wenn du nicht fasziniert bist, wird er dir fremd bleiben, distanziert bleiben. Wenn ich Intimität gespürt, geschmeckt habe, will ich ihn automatisch besser kennenlernen. Ich will nach 27 Ehejahren meine Frau besser kennenlernen. Ich will näher kommen. Zweitens, ohne Intimität sind wir in der Gefahr, entweder leistungsorientiert, das heißt gesetzlich zu werden, oder lau zu werden. Eine Beziehung, die eine Liebesbeziehung sein soll, der die Liebe abhanden gekommen ist, ist so ziemlich langweilig. Und dann werde ich mich abwenden und lau werden. Oder wenn ich Intimität nicht kenne, versuche ich mir Gottes Liebe zu verdienen. Da gibt es diese Gefahr. Drittens, wir ernähren uns von Erfolgen. Das kennt jeder von uns. Wenn wir ehrlich sind, wovon leben wir? Wovon leben wir? Also ich sage euch wieder was Persönliches von mir. Ich lerne über die Jahre, und ich bin noch nicht am Ende, wahrscheinlich noch lang nicht, ich lerne über die Jahre, unabhängiger zu werden vom Feedback von Menschen. Jeder von uns hat es gern, wenn wir für das, was wir tun, gelobt werden. Das haben wir gern. Das ist so. Lob ist ganz wichtig. Lob ist wichtig. Jeder Leiter muss seine Leute loben für das, was sie einsetzen, nach dem, was sie bringen können. Aber ich darf mich nicht ernähren, primär von dem, ob ihr meine Lehreinheiten gut findet oder nicht. Ich muss mich ernähren von dem, was Gott mir gibt. Es ist toll als Redner, als Pastor oder was auch immer oder als Lobpreisleiter, wenn die Leute dir vermitteln, das war gut, das hat mir irgendwie geholfen. Das ist schön, dann, das ist ein Erfolgserlebnis. Aber wenn das meine Nahrung ist, was passiert, wenn ihr mein Seminar, um jetzt bei mir zu bleiben, blöd findet? Falle ich dann in den Keller? Werde ich dann depressiv? Wie geht's mir dann? Wie gehe ich in die neue Woche? Ja, da war dieses Seminar in La. Oh, ich hab's echt versaut. Die sind alle eingeschlafen. Und jetzt geht's mir echt schlecht. Gott ist nett zu mir. Persönliche Geschichte. Ich habe bei einer Studentenfreizeit gesprochen. Darf ich das noch erzählen, Daniel? Bei einer Studentenfreizeit gesprochen und ich habe über den Buchhalter Gott, den ich vorhin erwähnt habe, gesprochen und über das Gegenteil davon, den liebenden Gott. Und Gott schickt mir manchmal E-Mails. Ich weiß nicht, ob er das bei euch auch macht. Wahrscheinlich. Also mit mir macht er das. Ich habe mein Telefon in der Tasche und dann habe ich gemerkt, während dem Vortrag über diesen Buchhalter Gott und den Gott der Liebe bimmelt mein oder summt mein Telefon in der Tasche. Kam also eine SMS oder eine E-Mail, aber ich kann ja nicht mitten im Vortrag Das ist sowieso gefährlich mit diesen ganzen Geräten. Dann könnt ihr lesen, was dann am Ende meine Frau schreibt. Und das muss nicht sein. Ja, Intimität ist nur für bestimmte Leute. Und dann habe ich also gewartet bis nach dem Vortrag und ich habe es echt schwarz-weiß gemacht. Und ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Hinterher bin in mein Zimmer gegangen und habe dann ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, boah, ich habe es ziemlich krass schwarz-weiß gesagt. Auf der einen Seite der, auf der anderen Seite der Gott oder das Gottesbild. Und will beten, so Gott, vergib mir, dass ich da vielleicht ein bisschen zu hart war und so weiter. Und dann packe ich das Telefon aus, was ist denn eigentlich für eine E-Mail gekommen? Und es gibt ein paar Leute, die beten für mich. Da bin ich super dankbar. Die machen das schon seit Jahren. Und eine Frau aus der Karlsruher Gegend, die wusste gar nicht, dass dieses Seminar ist. Und die hat mir geschrieben, während ich spreche, hat sie mir geschrieben, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir Folgendes schreiben. Als ich dich da hab stehen sah, hast du mich an meinen Sohn erinnert. Und das hat mich voll gerockt. Die wusste nicht, dass ich irgendwo stehe, ja, und dass ich gerade irgendwo spreche. Ich mache mir einen Kopf, wie kommt es, wie kam es an, war das vielleicht nicht ganz richtig? Und Gott sagt einfach zu mir, hast mich an meinen Sohn erinnert. Und das hat mich so bewegt, dass Gott so lieb ist zu mir und mir sagt, mir hat es gefallen. Du warst ein bisschen wie Jesus, hast den Leuten ein bisschen was gegeben und ich habe gedacht, ich habe es irgendwie schlecht gemacht. Das heißt, unsere Ernährung kommt von Gott. Egal, ob die Leute das gut finden, was wir gemacht haben, oder ob ich selber es gut finde und mich belohne damit, dass ich sage, haha, heute habe ich mal endlich das Sch weggelassen und immer schön ST gesagt. Toll, weißt du? Also heute war es mal rhetorisch gut und keiner hat gemerkt, dass ich aus Baden komme. Unsere Ernährung kommt von Gott. Ich meine, ich werde heute auch heimfahren und wir werden wie gestern Abend im Bett, mir kommt der ein oder andere Satz, der mir nicht gefallen hat im Nachhinein, ja. Und über den ich dann mit Gott spreche. Aber ich darf nie vergessen, dieser Gott ist stolz auf mich, weil er seinen Sohn in mir sieht. Und so ist es mit dir. Wenn Gott uns anschaut, sieht er seinen Sohn in uns. Gut, Gefahren eines Lebens ohne Intimität. Gibt's noch ein paar Punkte. Wir leben aus eigener Kraft. Schrecklich, habe ich lang gemacht. Bin der, dann der, keine Lust mehr, ja, aus eigener Kraft zu leben. Furchtbar, weil die hört irgendwann auf und dann wird's ganz schlimm. Ich habe festgestellt, Menschen, die sich nicht ernähren von Gott oder die ohne Intimität leben, sind in der Gefahr, dass sie nicht mehr korrigierbar sind oder Korrektur nur ganz schwer annehmen. Wenn der Daniel zu mir kommt nach dem Seminar und sagt, also Rainer, war ja interessant, aber Irrlehen waren es trotzdem und ich möchte gern das und das korrigieren, dann habe ich zwei Möglichkeiten zu reagieren. Es kann mich in Frage stellen und ich fange an, mich zu rechtfertigen. Ich habe Angst, oh Mann, ja, der lehnt mich jetzt ab. Und nee, also das kann ich nicht annehmen. Nee. Wenn ich aber satt bin in meiner Seele von Gott und weiß, ich bin schwarz, aber lieblich, dann kann ich sagen, Daniel, entweder kann ich sagen, du hast recht, ich nehme es an, oder ich kann sagen, du, ich sehe es anders, aber danke, dass du es mir sagst. Jemand, der nicht in Gott ruht, der Intimität mit Gott nicht kennt, ist in der Gefahr, dass er sich rechtfertigen muss, wenn Korrektur kommt, denn Korrektur stellt ihn in Frage. Und wenn deine Identität an deiner Leistung hängt und nicht dein Herz an Gott hängt und du weißt, du bist geliebt, unabhängig von deiner Leistung, wird es schwierig, Korrektur anzunehmen. Und Korrektur bringt uns ja vorwärts. Habt ihr das verstanden? Gut. Vorletzter Punkt, wir tragen Masken. Masken tragen ist echt nervig. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Schrank habt daheim, aber wird Zeit, dass wir in der Gemeinde ausmisten, dass wir unsere Masken ablegen. Es ist doch nichts Schöneres, als sein zu dürfen, wie man ist, oder? Es ist herrlich. Und wie viele von uns Menschen sind, wie sie wirklich sind? Wie viele sind nett, weil sie meinen, man muss nett sein. Und wie viele sind wirklich nett? Interessant sind oft die Leute im christlichen Kontext nett, die einen netten Gott haben. Oder? Und die strengen, die einen strengen Gott haben. Das deckt sich wieder, diese Beobachtung, mit dem, was ich gestern gesagt habe. Das färbt ab. Derjenige, mit dem du viel Zeit verbringst, der färbt ab auf dich. Und wir wissen das auch aus 2. Korinther 3, Vers 18, was ich schon zweimal gesagt habe. Wir werden verändert. Und wenn du ein Gottesbild hast, das eben dieser sündenzählende Buchhalter Gott ist oder beschreibt oder umfasst, dann ist das auch der Gott, den du widerspiegelst und den du predigst und den du von dem du im Hauskreis sprichst und so weiter und so fort. Lasst uns wegkommen von unserem Maskentragen, von falschen Gottesbildern und lasst uns echt sein. Du wirst feststellen, echt zu sein, lädt Menschen an, Freundschaft mit dir zu haben. Und es entlastet so sehr, wenn ich weiß, die Michaela, meine liebe Freundin ganz hinten, die Michaela, die mag mich, obwohl sie genau weiß, oder zu einem Teil weiß, wie ich bin. Die kennt auch meine Macken, zum Teil vielleicht. Und die mag mich trotzdem. Ich muss der Michaela nichts vormachen. Ich darf, obwohl ich der Leiter vom Gebetshaus bin, auch sagen, wenn die Michaela mich fragt, hey, wie geht's dir, kann ich sagen, nicht gut im Moment. Ich muss keine Masken tragen. Sie wird mich nicht weniger schätzen oder mögen, wenn ich ehrlich bin, als wenn ich immer der abgehobene Leiter bin, dem es immer gut geht, bei dem immer alles funktioniert. Das ist gelogen. Ich will keine Masken mehr tragen. Und mein letzter Punkt, stimmt es? Nee, da kommt schon das, was nach der Pause kommt. Also es waren diese 5 Punkte. Und nach dem, keine Ahnung was, nach den 10 Minuten Pause, deine Frau ist nicht da, jetzt müssen wir zwei gucken, gell? Nach 10 Minuten Pause werden wir uns das Geheimnis von Paulus anschauen. Da spanne ich euch jetzt auf die Folter bis nach den 10 Minuten Pause. Vater, und wieder schließe ich ab mit diesem Verlangen, Herr, komm und starte eine Revolution deiner Liebe in La und in dieser Gegend und in den Gemeinden, die repräsentiert sind durch die Menschen, die heute Nachmittag da sind und in dieser Gemeinde. Komm und starte eine Revolution deiner Liebe. Dein Evangelium ist revolutionär. Komm und schreib mit jedem hier eine neue Geschichte deiner Liebe, der Intimität und lass diese Menschen aufblühen, ihr Gesicht dir zuwenden wie die Sonnenblume der Sonne, tanken von dir und dadurch schön werden. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.